Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Infantilisierung der Massen. Ein Standpunkt von Uwe Froschauer. Unter Infantilisierung versteht man eine Handlung oder einen Vorgang mit dem Ergebnis, dass jemand geistig unselbstständig bleibt oder wird. Ein Merkmal von Infantilisierung ist Komplexitätsreduktion. Der Großteil der Menschen bevorzugt einfache Lösungen für komplexe Probleme und Sachverhalte, was realita aber nicht möglich ist. Viele Menschen entwickeln einen Widerwillen gegen komplizierte, relativierende und widersprüchliche Aussagen. Sie lassen sich gerne infantilisieren. Die werbewirksame und infantilisierende Aussage von Entscheidern während der Corona-Diktatur »Mit zwei Peaks ist alles vorbei« bedeutete in diesen dunklen Zeiten der Weltgeschichte, dass man sozusagen einen Teil seiner zuvor genommenen Menschenrechte wieder zurückbekäme, die laut Grundgesetz unverletzlich und unveräußerlich sind, in Corona-Zeiten aber nicht waren. Dieses Statement ist ein schönes Beispiel für Infantilisierung. Damit war eben nicht alles vorbei. Ganz im Gegenteil, damit fing für viele Menschen ein langer Leidensweg erst an. Nun, für manche war wirklich alles vorbei. Ein weiteres Kennzeichen der Infantilisierung ist der Hang zur Verniedlichung. Sachliche und ernste Kommunikation wird verwandelt in eine infantil-spielerische, unernste Form. Im Oktober 2022 genehmigte der Bundestag zur Finanzierung der geplanten Gas- und Strompreisbremsen erneut eine Ausnahme der Schuldenbremse. Damit ermöglichte er dem Bund, zusätzliche Kredite in Höhe von 200 Milliarden Euro aufzunehmen. Um der Bevölkerung diese mehr als fragwürdige, spätere Generationen belastende Entscheidung zu verkaufen, bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz diesen Schritt angesichts der immensen Summe als Doppelwumms, in Anspielung auf den Wumms, mit dem die Vorgängerregierung 2020 das Land mit Konjunkturhilfen im Umfang von 130 Milliarden Euro aus der Corona-Krise katapultieren wollte. Den sich anbahnenden, noch vermeidbaren Dritten Weltkrieg würde er wahrscheinlich als Dreifachwumms bezeichnen, ich ihn als finalen Wumms. Menschen, die sich infantilisieren lassen, neigen zu einer Flucht vor der Unübersichtlichkeit und Irrsinnigkeit der Realität. Sie neigen zum Eskapismus. Das wissen die Manipulatoren. Wenn die Herausforderungen der Realität komplizierter werden, versuchen die Politiker und ihre medialen Handlanger, alles auf möglichst einfache Bilder und Metaphern herunterzubrechen, oftmals auch aus Hilflosigkeit, Ideenlosigkeit und Unfähigkeit, wie es in den letzten Jahren des Öfteren zu beobachten war. Hinter gesteuerter Infantilisierung steckt eine Manipulationsstrategie. Von Manipulation spricht man, wenn der Beeinflussende rein egoistisch denkt, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und den eventuellen Schaden des anderen voll in Kauf nimmt. Techniken benutzt werden, die der Beeinflusste nicht durchschaut, der Beeinflusste sich über die positiven oder negativen Absichten des Beeinflussenden nicht im Klaren ist, der Beeinflusste glaubt, seine Meinungen, Entscheidungen und Handlungen seien auf seinem eigenen Mist gewachsen. Bei Manipulation handelt es sich um die verdeckte und gezielte Einflussnahme auf die Steuerung unserer Wahrnehmung, Entscheidungen und Verhaltensweisen. Der Franzose Sylvain Timsit ist Verfasser des Internetbeitrags 10 Strategien der Manipulation. Das Dokument wurde auf Französisch im Jahr 2002 mit dem Titel Stratégie de Manipulation, Strategien der Manipulation auf der Website süti.net veröffentlicht. Darin zeigt Timsit mit satirischem Unterton, welche grundsätzlichen Wege eingeschlagen werden können, um große Teile der Gesellschaft, die Herde, zu manipulieren. Eine der von Sylvain Timsit erkannten Strategien der Manipulatoren ist die Infantilisierung der Massen. Nachfolgend hierzu die kurze These von Sylvain Timsit. Zitat: Sprich zur Masse wie zu kleinen Kindern. Die Mehrheit der Inhalte, die an die Öffentlichkeit gerichtet werden, werden durch Art und Weise der Verkündung missbraucht. Sie sind manipuliert durch Argumente oder sogar durch einen gönnerhaften Ton, den man normalerweise in einer Unterhaltung mit Kindern oder geistig behinderten Menschen verwendet. Je mehr man seinem Gesprächspartner das Bild vor den Augen vernebeln will, umso lieber greift man auf diese Technik zurück. Warum? Wenn du zu einer Person sprichst, als ob sie 12 Jahre alt wäre, dann, weil du ihr genau das suggerieren möchtest. Sie wird mit höchster Wahrscheinlichkeit kritiklos reagieren oder antworten, als ob sie tatsächlich 12 Jahre alt wäre. Zitat Ende. Link im Schriftartikel. Hilfreich für das Verständnis der dahinterstehenden psychologischen Mechanismen ist das Gedankengebäude der Transaktionsanalyse des Psychiaters Eric Byrne, der dieses psychotherapeutische Verfahren entwickelte. Diese Analyse befasst sich insbesondere mit den sogenannten Ich-Zuständen. Ziel der Analyse ist die Sensibilisierung von Sender und Empfänger für verschiedene verbale und nonverbale Kommunikationsformen. Wenn ein Mensch kommuniziert, macht er das laut dieser Analyse aus einem bestimmten Ich-Zustand heraus oder anders gesagt, jede Kommunikation lässt sich einem definierten Ich-Zustand zuordnen. Es gibt nach Byrne drei Haupt-Ich-Zustände mit ein paar Differenzierungen. Das Eltern-Ich, kritisches Eltern-Ich, fürsorgliches Eltern-Ich, das rationale Erwachsenen-Ich, das Kinder-Ich, angepasstes, hilfloses Kind-Ich, trotziges, rebellisches Kind-Ich, freies, natürliches Kind-Ich. Das Eltern-Ich ist das in der Kindheit von den Eltern übernommene Denken, Fühlen und Verhalten. Beispiele hierfür sind Mahnungen und Regeln, was gehört sich nicht, aber auch tröstende Verhaltensweisen, die wir von unseren Eltern im Laufe unserer Erziehung erfahren und erhalten haben. Diese Aufzeichnungen aus der Vergangenheit werden in einer aktuellen Situation, also im Austausch mit anderen Menschen, oftmals abgerufen. Befindet man sich im Eltern-Ich, bedeutet dies, man denkt, fühlt und verhält sich in der Art und Weise, wie man dies von seinen Eltern übernommen hat. Wir sehen die Welt mit den Augen unserer Eltern in diesem Zustand. Im Erwachsenen-Ich befindet man sich, wenn man im Hier und Jetzt denkt, handelt und fühlt. Dieser Ich-Zustand sorgt für angemessene Reaktionen und ist nicht beeinflusst durch Aufzeichnungen aus der Kindheit. Man handelt sachlich, rational und überlegt, was in der jeweiligen Situation passend und welches Verhalten angemessen ist. Im Kind-Ich befindet man sich, wenn man so denkt, fühlt und sich verhält, wie man es als Kind getan hat. Das aus der Kindheit stammende Denken, Fühlen und Handeln wird in der gegenwärtigen Situation wieder aktiviert. Dieser Ich-Zustand resultiert aus unseren Reaktionen aus der Kindheit auf das Verhalten und die Äußerungen unserer Eltern. Wir können darauf natürlich, ausgelassen, verspielt, spontan, locker oder angepasst, unterwürfig, brav oder auch rebellisch, trotzig, patzig, wehleidig reagieren. Nachfolgend eine Charakterisierung der jeweiligen Ich-Zustände in positiver und negativer Hinsicht. Kritisches Eltern-Ich, hohe Ansprüche, übernimmt Verantwortung, rasche Entscheidung, Notfall, Sozialisation, bevormundet, unterdrückt, demotiviert, sucht Fehler, selten zufrieden, schränkt andere ein. Fürsorgliches Eltern-Ich, Schutz, Geborgenheit, meint es gut, sorgt sich um andere, arbeitet für andere, schafft Abhängigkeit, lässt sich ausnutzen, fordert indirekt Dank, schränkt auch ein. Erwachsenen-Ich sammelt Informationen, löst Konflikte sachlich, geht Ursachen auf den Grund, kompromissfähig, sorgt für sich selbst, entscheidungsfähig. Wenig Emotionen, ist langweilig, kein Zugang zu Emotionen. Hilfloses Kind-Ich passt sich an, ist bescheiden, kompromissfähig, nimmt Rücksicht, Angst, was falsch zu machen, überangepasst, vermeidet Entscheidung, schnelles Zurückziehen. Trotziges Kind-Ich tritt nachdrücklich für eigene Interessen ein, Trotz kann zu Erfolg führen. Hört nicht mehr zu, nicht kompromissfähig, hat Situation nicht im Griff. Natürliches Kind-Ich, spontan, begeisterungsfähig, kreativ, ehrlich, direkt, witzig, mitreißend, vertrauensvoll. Unreflektiert, zu impulsiv, denkt nicht an Folgen, keine Verantwortung. Es existieren verschiedene Transaktionsarten. Bei parallelen Transaktionen handelt es sich um Kommunikation auf der gleichen Ebene. Der Sender ist im Eltern-Ich und spricht auch das Eltern-Ich des Empfängers an, der auch im Eltern-Ich reagiert. Das ist oft dann der Fall, wenn beide gescheit und belehrend daherreden. Oder der Sender spricht im Erwachsenen-Ich und spricht auch das Erwachsenen-Ich des Empfängers an und so weiter. Bei der Manipulationsstrategie »Sprich zur Masse wie zu kleinen Kindern« handelt es sich jedoch um eine gekreuzte Transaktion. Der Manipulator, Sender, spricht aus der Warte des kritischen oder auch fürsorglichen Eltern-Ichs das hilflose Kind-Ich des Empfängers an, wenn er es einschüchtern will, und das rebellische Kinder-Ich, wenn er es aufhetzen möchte. Er benutzt dabei eine Sprache, die das Kinder-Ich des Empfängers versteht. Die Manipulatoren versuchen, das hilflose Kinder-Ich mit entsprechender Sprache einzulullen und zu verblöden. Sie kennen das vermutlich von Ärzten und Krankenschwestern, wenn sie gutmeinend beispielsweise kundgeben, »Wie geht's uns denn heute? Trinken Sie das mal schön und dann ruhen Sie sich ein wenig aus. Und wenn Sie kacker müssen, brauchen Sie nur zu klingeln.« Wenn Mann und Frau miteinander turteln, Schatzi, Mausi, ja mein Bär, treffen sich beide auf Kinder-Ich-Ebene, parallele Transaktion. Während der Corona-Pandemie haben die Manipulatoren gerne diese Manipulationstechnik eingesetzt und mit dem Eltern-Ich das Kinder-Ich in uns angesprochen, weil sie wussten, dass viele in der gewünschten Weise darauf reagieren würden. Der Wumms, das Wohlfühlpaket, mit zwei Pieks ist alles vorbei und all der andere im gönnerhaften Ton vorgetragene Unsinn. Die Manipulatoren kommunizierten mit uns wie mit Zwölfjährigen. Einige Empfänger, angesprochen auf das angepasste hilflose Kinder-Ich, reagierten auch wie hilflose Zwölfjährige und wagten es nicht aufzubegehren. Die meisten Menschen haben sich durch den erhobenen Zeigefinger der Diktatoren einschüchtern lassen und sind schön um 21 Uhr zu Hause gehockt, haben bei einer Infizierung mit Corona den Lagerkoller einer 14-tägigen Quarantäne überstanden und feierten notfalls Weihnachten oder Silvester alleine. Sie haben sich angepasst. Die Manipulatoren in Corona-Zeiten mussten jedoch aufpassen, nicht das rebellische Kinder-Ich des Empfängers zu wecken, wie bei mir geschehen, wenn es um die Erreichung ihrer menschenverachtenden Ziele ging. Andererseits gelang es ihnen genau dieses rebellische Ich bei vielen Menschen zu aktivieren, als es darum ging, die sich solidarisch mit dem Corona-Schwachsinn zeigenden, nicht immer intelligenten Impfbefürworter gegen die unsolidarischen Ungeimpften mit Parolen wie Pandemie der Ungeimpften oder Tyrannei der Ungeimpften aufzuhetzen. All diese unverhältnismäßigen Einschränkungen, die uns die kritischen und fürsorglichen Manipulatoren auferlegten, haben viele Erwachsene wie hilflose Kinder über sich ergehen lassen. Viele Bürger pflegten den blinden Gehorsam gegenüber ihren Regierungen und wähnten sich in ihrem Bedürfnis nach moralischer Überlegenheit auf der guten Seite zu stehen, zumal die Corona-Diktatoren sie in dieser fragwürdigen, fremdgesteuerten Meinung noch tatkräftig unterstützten und sie teilweise gar zur Denunziation ermutigten. Andersdenkende und Handelnde wie Ungeimpfte wurden als böse abgestempelt. Viele Menschen waren auch nur verwirrt, sie verwechselten wie so oft gut mit böse und hatten kaum mehr ein Gespür für richtig und falsch. Sie diffamierten, etikettierten und denunzierten teilweise sogar ihre Mitbürger, wie es die deutsche Geschichte vor nicht allzu langer Zeit schon einmal erlebt hat. Die schrecklichen Folgen dieser Unterwürfigkeit und des blinden Vertrauens in die Richtigkeit von Regierungsentscheidungen sind bekannt. Geimpfte und Ungeimpfte haben sich durch die spaltende Kommunikation der Manipulatoren häufig mit parallelen Transaktionen wertgeschätzt, zum Beispiel von Kinder-Ich zu Kinder-Ich, lass dich impfen oder war das Eltern-Ich zu Eltern-Ich? Viele, zu denen ich mich anfangs auch zählte, haben versucht, sich belehrend auf der Eltern-Ich-Ebene gegenseitig von der Wahrheit zu überzeugen, anstatt in einem sachlichen Diskurs auf Erwachsenen-Ich-Ebene die Gefährlichkeit bzw. Ungefährlichkeit des angeblichen Virus und entsprechende mögliche Ziele und Maßnahmen zu erörtern. Auch gekreuzte Transaktionen waren en vogue, beispielsweise wenn der Corona-Entscheider, Sender, auf der kritischen Eltern-Ich-Ebene sich befleißigte, das hilflose Kinder-Ich des Gegenübers, wie oben dargestellt, weichzukochen. Selbst sogenannte verdeckte Transaktionen waren recht beliebt, wenn es um etwas ganz anderes in der Transaktion ging, als verbal vorgegeben wurde. Wenn mich beispielsweise jemand mit Verschwörungstheoretiker ansprach, dann ging es dieser meist dümmlichen Person gar nicht darum, ob ich ein sogenannter Verschwörungstheoretiker bin oder nicht. Ihre Ziele waren es, mich zu treffen und mundtot zu machen, armselig, arm an Seele. Später waren solche Ereignisse und Aussagen natürlich auch amüsant. Man wusste gleich, mit wem man es zu tun hatte. Ein herzliches inneres Lachen wurde in mir ausgelöst. Weitere Beispiele zur Infantilisierung von Politikern und Medien. Der dem Kader Young Global Leaders vom Weltwirtschaftsforum entsprungene kanadische Premierminister Justin Trudeau drohte im September 2022 für den kommenden Winter mit neuen Covid-Beschränkungen, wenn nicht 80-90% der Kanadier eine weitere Impfung erhalten würden. Dabei redete er zu den Empfängern seiner Botschaft wie mit Kleinkindern. Die Bevölkerung wurde komplett für blöd, inkompetent und insbesondere unmündig verkauft. Infantilisierung pur. Das fürsorgliche Eltern-Ich von Trudeau sprach das hilflose Kinder-Ich der Bürger an. Link im Schriftartikel. Hier ein paar übersetzte Auszüge aus der Videobotschaft von X von Justin Trudeau. Zitat: Covid ist noch nicht fertig mit uns, begann Trudeau. Wir wollen vielleicht damit fertig sein, aber es ist immer noch da. Er meinte, dass mit dem Winter, wenn die Menschen wieder in die eigenen vier Wände gedrängt werden, die Gefahr einer weiteren schweren Covid-Welle besteht und fügte hinzu, dass der beste Weg, den Druck auf die Gesundheitssysteme zu verringern und zu verhindern, dass die Provinzen Entscheidungen zu Beschränkungen und Vorschriften treffen müssen, darin bestehe, sich an die Impfempfehlungen der Regierung zu halten. Zitat: Wenn wir 80, 85, 90% der Kanadier auf den neuesten Stand ihrer Impfungen bringen können, werden wir einen viel besseren Winter haben und viel weniger Bedarf für die Art von Beschränkungen und Regeln haben, die in den vergangenen Jahren für alle so problematisch waren. Zitat Ende. Interessant war nicht nur die verbale, sondern auch die nonverbale Sprache des kanadischen Premiers, die einen fürsorglichen, dem Volk zugewandten Vater zum Ausdruck brachte, seine besorgte und gleichzeitig wohlwollende Mimik und Gestik sowie seine salbungsvolle Stimmlage wie die eines Priesters. Tagesschau in einfacher Sprache zur Thüringenwahl. Die Tagesschau hat ein Format in einfacher Sprache herausgebracht. In Deutschland gibt es laut ARD 17 Millionen Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, komplexe Texte zu verstehen. Insofern hat ein solches Format sicherlich auch gewisse Vorteile für Menschen mit Verständnisschwierigkeiten oder unzureichender Bildung, ist andererseits aber auch ein sehr schönes Beispiel für die Infantilisierung der Menschen. Hier der transkribierte Text des Ausschnitts aus der Nachrichtensendung. Link im Schriftartikel. Zitat: Wahl in Thüringen. AfD gewinnt. Thüringen ist ein Bundesland im Osten von Deutschland. Dort haben die Menschen einen neuen Landtag gewählt. Der Landtag ist das Parlament vom Bundesland. Der Landtag ist in der Hauptstadt von Thüringen, in Erfurt nämlich. Bei der Wahl hat die Partei AfD gewonnen. Die AfD ist rechtsextrem. Auf dem Foto ist Björn Höcke zu sehen. Er ist der Chef von der AfD in Thüringen. Höcke will jetzt auch der Chef von Thüringen werden. Dafür braucht Höcke andere Parteien. Die anderen Parteien haben aber gesagt, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Wir arbeiten nämlich nicht mit Rechtsextremen zusammen. Zitat Ende. Es lohnt sich auf jeden Fall, das 7-minütige Video anzusehen. Ich möchte mich über dieses Format auch nicht lustig machen, das steht mir nicht zu, aber interessant ist, dass die AfD in dieser Sendung mit einfachen Worten ohne Wenn und Aber als rechtsextrem abgestempelt wird, die ja zur stärksten Partei von knapp einem Drittel der Thüringer gewählt wurde. Sind die dann alle auch rechtsextrem? Fazit: Man könnte natürlich sagen, der Vorwurf der Infantilisierung wird von Menschen erhoben, die sich als überlegen oder als etwas Besseres wähnen. Das sehe ich nicht so. In diesem Zusammenhang ist zwischen Infantilismus und Infantilisierung zu unterscheiden. Infantilismus bezeichnet den Zustand eines Kindes, das sich geistig und/oder körperlich nicht weiterentwickelt und auf dieser Stufe stehen bleibt. Wer sich darüber lustig macht, ist von Kleinheit geprägt. Infantilisierung dagegen ist ein Vorgang, der Menschen unselbstständig machen oder geistig zurückentwickeln soll. Da steckt System und Fremdsteuerung dahinter. Und das mache ich den Eliten und ihren politischen und medialen Handlangern tatsächlich zum Vorwurf. Damit Menschen nicht aufbegehren, werden sie systematisch verdummt durch Einschränkung des Meinungspluralismus, durch Programme wie Infotainment, Tittytainment und dergleichen. Infotainment ist die bereits real existierende Kombination von oberflächlicher Information und Unterhaltung. Sie brauchen nur das Fernsehen einzuschalten, dann wissen sie, was darunter zu verstehen ist. Tiefgehende Information würde die Menschen das Denken anfangen lassen. Das wollen die Macht- und Besitzeliten und ihre politischen, medialen und wissenschaftlichen Funktionseliten nicht, denn denkende Menschen können ihnen gefährlich werden. Das war auch die größte Angst Stalins, der für den Tod von mehr als 20 Millionen Menschen verantwortlich war. Mit Tittytainment sind nicht etwa die Sendungen nach 0 Uhr gemeint, in denen viel nackte Haut zu sehen ist. Es geht vielmehr um den in Zukunft zu befürchtenden Umstand, dass im Zuge der technischen Entwicklung lediglich 20% der Weltbevölkerung in weiterer Zukunft arbeiten und diese Minorität die restlichen 80% der Menschen wirtschaftlich mittragen wird. Was macht man dann mit den arbeitsbefreiten 80%? Damit die nicht das Randalieren und Schreien anfangen, wird ihnen wie einem Baby die Brust gereicht, anhand derer sie ihre Bedürfnisse zumindest oberflächlich befriedigen können. Mit leichter Unterhaltung im Fernsehen und Internet und dergleichen sollen die sich entwickelnden Couch-Potatoes ruhig gestellt werden, damit sie nicht auf die Straße gehen und gewalttätig werden. Sie hängen dann sozusagen an den Titten des Kapitals. Schöne Zukunftsaussichten. Da wären mir natürliche weibliche Brüste ehrlich gesagt lieber. Oh, war das jetzt nicht gendergerecht und politisch nicht korrekt? Was soll's. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, bitte wieder teilen. Danke dafür. Ihnen eine angenehme Zeit. Dieser Beitrag erschien zuerst bei wassersäge.com.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.